Ja, wir machen heute nochmal eine Predigt zum ersten Johannesbrief. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folie, die wir ganz am Anfang mal hatten. Im Herbst haben wir über den ersten Johannesbrief, ich glaube, ein paar Predigten gehabt und jetzt dieses Jahr noch zwei. In meiner letzten Predigt ging es um das Leben im Licht, das uns ermöglicht, gute Beziehungen zu Gott und zueinander zu leben. Und heute geht es um die Beziehung zu Gott im Zusammenhang mit dem Halten der Gebote. Hat unsere Beziehung mit Gott und dass wir seine Liebe erleben, etwas damit zu tun, dass wir nach seinen Maßstäben leben, wäre die Frage und dazu 1. Johannes. Es wird mehrere Stellen aus dem 1. Johannes gehen. Der 1. Johannes ist ja so ein Brief, der verschiedene Themen hat, die immer wieder kommen. Ist überhaupt auch im Johannesevangelium so. Und das vorherrschende Thema im 1. Johannesbrief ist die Liebe. Die Liebe Gottes und die Liebe untereinander. Und das ist im Johannesevangelium genauso, aber im 1. Johannes gibt es einige Stellen, wo es immer wieder darum geht. Wenn wir seine Gebote halten, erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir erkennen daran, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat. Sehr direkte Worte. Wer sagt, ich kenne Gott, aber mit seinen Geboten nichts anfängt, ihm nicht gehorcht, ist ein Lügner. Ja, wenn wir seine Gebote nicht halten, kennen wir ihn nicht, so sagt Johannes. Was hat die Liebe Gottes damit zu tun, dass wir seine Gebote halten? Liebt er uns nicht sowieso? Ja, er schon. Er liebt uns sowieso, egal wie wir leben. Er liebt uns. Aber wenn wir tun, was wir wollen, ist das ein Ausdruck davon, dass wir ihn nicht kennen, sagt Johannes. Denn wenn wir ihn kennen, wissen wir, dass er heilig ist und dann wollen wir ihn lieben. Und dann wollen wir seine Gebote halten, weil wenn wir jemanden lieben, wollen wir tun, was ihm gefällt. Und Liebe ohne Taten ist hohl. Liebe ohne Taten ist Romantik, Gefühl. Und das gilt auch im Blick auf unsere Liebe zu Menschen und das gilt auch im Blick auf unsere Liebe zu Gott. Wer sagt, dass er ihn kennt und trotzdem nicht tut, was er sagt, beweist damit, dass er Gott nicht wirklich kennengelernt hat, sagt Johannes. Denn Gott ist heilig. Wir können mit ihm nicht einfach so umspringen, wie wir wollen, als sei alles egal. Das wäre billige Gnade. Und ich möchte jetzt wieder etwas zitieren von Bonhoeffer, diesmal aus dem anderen Klassiker. Ich hatte letztens vor 3 Wochen den Klassiker Gemeinsames Leben und diesmal Nachfolge ist ein bisschen dicker, aber es ist eine geniale Auslegung der Bergpredigt und ich finde, diese beiden Bücher gehören in jedes Bücherregal von uns. Die kann man wirklich immer wieder lesen. Das wäre ein Buch, was ich nie entsorgen würde. Ich habe einige christliche Bücher entsorgt vor ein paar Jahren, als ich etwas ausgemistet habe, aber dieses würde ich nie entsorgen. Bonhoeffer schreibt über das Thema Gnade. Ich habe ein paar Kopien auch aufs Mischpult gelegt, oben auf die Kante vom Mischpult könnt ihr euch bedienen. Die vom letzten Mal, da liegen noch einige hinten auf dem Regal, neben der Tür vom Kinderraum. Und Bonhoeffer unterscheidet zwischen billiger Gnade und teurer Gnade. Er sagt, billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeiten beglichen ist. Auf die gezahlte Rechnung hin sei alles umsonst zu haben. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, hat schon Vergebung seiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen sie nicht frei zu werden wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich denke, das ist fast so der Kernsatz, in dem billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde, aber nicht des Sünders. Weil Gnade doch allein dies tun kann, darum kann alles beim Alten bleiben, ist dann das Denken. Es ist doch unser Tun umsonst. Welt bleibt Welt und wir bleiben Sünder, auch in dem besten Leben. Es lebe also auch der Christ wie die Welt, er stelle sich der Welt in allen Dingen gleich und unterfange sich ja nicht, unter der Gnade ein anderes Leben zu führen als unter der Sünde. Tatsächlich gab es in der evangelischen Theologie eine Richtung, das war eine ganze Weile nach der Reformation, das war die lutherische Orthodoxie, die gesagt hat, gute Werke sind sozusagen schädlich. Weil wir ja aus Glauben gerecht sind. Und wir sind aus Glauben gerecht, natürlich. Aber Glaube ohne Werk ist tot. Das steht auch in der Bibel. Aber diese billige Gnade sagt eben genau das. Er hüte sich, gegen die Gnade zu wüten, die große billige Gnade zu schänden und neuen Buchstabendienst aufzurichten, durch den Versuch, ein gehorsames Leben unter den Geboten Christi zu tun, zu leben. Die Welt ist durch Gnade gerechtfertigt. Lebe der Christ also wie die übrige Welt. Gewiss, er würde gerne ein Außerordentliches tun und es ist für ihn unzweifelhaft der schwerste Verzicht, dies nicht zu tun, sondern weltlich leben zu müssen. Aber er muss diesen Verzicht leisten, die Selbstverleugnung üben, sich von der Welt mit seinem Leben nicht zu unterscheiden. Soweit muss er die Gnade wirklich Gnade sein lassen, dass er der Welt den Glauben an diese billige Gnade nicht zerstört. Also der Christ folge nicht nach, aber er tröste sich der Gnade. Das ist billige Gnade als Rechtfertigung der Sünde, aber nicht als Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde lässt und nicht umkehrt. Und umkehrt. Nicht Vergebung der Sünde, die von der Sünde trennt. Billige Gnade ist Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Ist Taufe ohne Gemeindezucht, Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deretwillen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. und weil sie nicht billig sein kann, denn Gott ist sie teuer. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott seinen Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Man muss den Text vielleicht nochmal lesen und kriegt es nicht so ganz sofort mit, wenn man es nur so hört. Ich habe da nochmal, genau, ja, ihr habt oben ein bisschen eine Zusammenfassung gesehen. Billige Gnade, also Vergebung ohne Gehorsam. Gnade ohne Nachfolge. Gnade, ich bitte heute um Vergebung, um morgen wieder dasselbe zu tun. Das ist Schleuderware, verschleuderte Gnade, teure Gnade. Ich lasse es mich etwas kosten, denn es hat Jesus etwas gekostet. Ich bitte um Vergebung, um am nächsten Tag nicht wieder dasselbe zu tun. Ich bitte um Vergebung, um anders zu leben. Ich lese weiter im ersten Johannesbrief. Liebe Brüder, ich füge hinzu, und Schwestern, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Etwas überschlagen, wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Es gibt für ihn kein Straucheln. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Er geht in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Hier wird es noch etwas konkreter, was Johannes meint, wenn er von den Geboten spricht. Er meint sicherlich auch die 10 Gebote, aber er meint vor allen Dingen die Geschwisterliebe. Geschwisterliebe als Liebe unter den Christen, als Liebe unter denen, die Jesus folgen, die ja dadurch, dass wir alle Jesus folgen, hat er uns zu Geschwistern gemacht. Und da sagt er tatsächlich, wer sagt, er sei im Licht, aber seine christlichen Geschwister hasst, ist noch in der Finsternis. Nachfolge Jesu findet seinen Ausdruck zu einem großen Teil in der Liebe untereinander, die wir untereinander haben. Gott kennen und nicht bereit sein zur Liebe zum Bruder, zur Schwester, geht nicht. Wenn wir Gott kennen und wir hier schuldig werden, wird es uns aus der Gemeinschaft mit Gott ein Stück zurückwerfen. Es gehört elementar zusammen. Wir können uns Neid, Eifersucht, Reden hinter dem Rücken, Verachtung, Hochmut nicht gönnen wollen, Unbarmherzigkeit, Hartherzigkeit, Unversöhnlichkeit nicht leisten. Denn das trennt uns von Gott. Und umgekehrt, jede Tat der Liebe zu unseren christlichen Geschwistern wird uns Gott näher bringen. Das hängt ganz eng zusammen. Ist das schwer? Ja, manchmal sehr. Denn wir haben alle unsere Macken und wir sind mitunter auch sonderbar und eigenartig, aber wir haben keine Alternative. Wenn wir eine gute Beziehung zu Gott haben wollen, für unser eigenes Leben Heilung haben wollen, müssen wir die Geschwister lieben. Um Vergebung bitten für unsere Schuld, sie ihnen vergeben für ihre Schuld, uns versöhnen, teilen, wertschätzen, gönnen, barmherzig sein. All das, was Liebe ausmacht. Und das ist tatsächlich keine Sache unseres Gefühls, sondern unseres Willens und unserer Bereitschaft. Noch eine Steigerung im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 3, 11 und 13 bis 18. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Wenn jemand Vermögen hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben? Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern mit der Tat und Wahrheit. Das spricht eigentlich für sich, da muss man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Erstaunlich nur diese Radikalität, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Kein Mörder hat ewiges Leben. Ich denke, man muss hinzufügen, kein Mörder, der nicht um Vergebung bittet. Weil ein Mörder, der um Vergebung bittet, hat Vergebung. Gottes Wesen ist Liebe. Wer zu ihm gehört, ist geprägt von dieser Liebe und wird von dieser Liebe bestimmt und durchströmt. Wenn wir nicht lieben, sind wir offensichtlich nicht mit ihm verbunden, jedenfalls nicht so, dass sein Wesen sich durch uns widerspiegelt. Worin besteht die Liebe? Uns selbst hinzugeben für den Bruder, für die Schwester, so wie Jesus das getan hat. Johannes 3, 18. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern mit Tat und Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Je länger ich darüber nachdenke und je länger ich darüber predige, desto mehr komme ich unter Druck. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ja auch. Ich denke, meine Güte, mein Leben zu geben für die Geschwister, das ist doch etwas viel. Und mein schlechtes Gewissen kommt. Und ich denke, okay, hassen, das ist so diese biblische Sprache, hassen tue ich bestimmt keinen. Aber gleichgültig bin ich sicher öfter. Und die Not des anderen ist mir auch oft zu viel. Und ich scheitere an dieser Liebe. Gott sei Dank geht dieser Johannesbrief dann noch ein bisschen weiter. Vers 20 bis 24. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Alles, was wir erbitten und empfangen, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen des Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es sein Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Also er entlasst uns nicht aus dieser Liebe. Es ist auch hier wieder diese Liebe untereinander. Wir kommen aus dem Johannesbrief, überhaupt aus der Bibel nicht raus, ohne diese Botschaft. Und die ist herausfordernd. Und es ist so, aber wenn unser Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz. Wenn unser Gewissen uns anklagt, ist Gott größer als unser Gewissen. Er kennt unser Scheitern und wir dürfen um Vergebung bitten. Und hier schließt sich der Kreis wieder zu meiner Predigt von vor 3 Wochen, wo es heißt, Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Wenn ich seine Maßstäbe an mich anlege, muss ich nur scheitern. Ich entspreche dem nicht. Ich entspreche dieser Liebe zum anderen nicht. Aber wenn ich es zugebe und ihn um Vergebung für mein Versagen und meine Schwachheit bitte und auch den jeweils anderen, wenn es jemand konkret betroffen hat, und ehrlich bin, werde ich seine Liebe zu mir erleben. Das wiederum setzt die Liebe in mir frei zum anderen. Wenn ich seine Barmherzigkeit erlebe, werde ich seine Barmherzigkeit weitergeben können. Und damit hat sich der Kreis geschlossen. Es gibt eine Vineyard-Gemeinde, wo Folgendes passiert ist. Die war, ich sage jetzt nicht welche, die war unglaublich cool. Da war aber wenig Barmherzigkeit, da wäre sehr viel Perfektheit und eine tolle Gemeinde. Und dann ist die Ehe des Gemeindeleiters gescheitert. Und es war ganz schwierig, sie hatten eine Riesenkrise in der Gemeinde und die Gemeinde ging runter von der Zahl und sie haben wirklich gekämpft. Ich weiß nicht genau, ob er dann noch im Dienst war, aber ob er ausgeschieden ist, erstmal jedenfalls, er ist wieder im Dienst. Er ist einen Weg von Seelsorge und Heilung und Wiederherstellung gegangen, er ist heute wieder neu verheiratet. Und diese Gemeinde ist heute eine sehr barmherzige Gemeinde. Sie tun Barmherzigkeitsdienste für die Stadt, in der sie sind. Und dieser Gemeindeleiter hat in einem Gespräch auch öffentlich gesagt, ja, ich habe Barmherzigkeit erfahren, von daher bin ich jetzt barmherzig geworden und das hat sich ausgewirkt auf die ganze Gemeinde. Wir haben Barmherzigkeit erfahren, denn Gott hat uns wiederhergestellt und nun geben wir diese Barmherzigkeit weiter. Ja, ich glaube, da ist der Schlüssel. Seine Liebe für uns zu erleben, auch gerade dann, wenn wir merken, dass wir scheitern, gescheitert sind, schwach sind, das nicht zu verstecken hinter vermeintlicher Stärke, sondern dann seine Liebe zu erleben, seine Barmherzigkeit zu erleben und dann seine Liebe weitergeben aus einem geliebten Herzen heraus. Ich denke, das hat jeder von uns schon mal erlebt. Wenn uns jemand begegnet mit viel Liebe, dann ist es klar, dass wir den Nächsten, der kriegt dann die Liebe auch ab. Und wenn uns jemand mit Unfreundlichkeit begegnet und mit einfach Unmöglichkeit, müssen wir sehr aufpassen, dass der Nächste, dem wir begegnen, das nicht dann abkriegt von uns, weil das in uns ist und wir uns so ärgern. Da müssen wir ja teilweise richtig kämpfen. Ich hatte wann war das? Genau, vor dem Vineyard-Abend, als ich hierher kam, hat mich doch tatsächlich der Aufpasser der Nation unserer Eigentümergemeinschaft mal wieder ermahnt, dass ich auf einem falschen Parkplatz stehe. Und ich habe dann wirklich so nach Drama-Dreieck, falls ihr das kennt, Täter, Opfer, Retter, reagiert. Ich habe richtig zurückgeblufft. Und habe ihm gesagt, er sei doch hier bitte nicht der Aufpasser der ganzen Eigentümergemeinschaft und ich wäre nicht die Einzige, die hier parkt. Ja. Ich musste dann richtig beten, als ich hierher kam. Ich muss mal gucken, wie ich mit ihm das noch kläre. So auf eine erwachsene Art, weil er kam als der Papa, so als der strenge Vater mit dem Zeigefinger. Sie stehen mal wieder auf dem falschen Platz und ich habe reagiert als Kind, was sich aufgeregt hat und sagt, Sie haben mir gar nichts zu sagen. Es ist nicht erwachsen gewesen, das war mir in dem Moment auch bewusst. Aber in dem Moment war es mir so, weil wir schon öfter eine Auseinandersetzung hatten. Und ich glaube, irgendwie hat er mich auf dem Kicker. Ja, okay, das war nicht erwachsen. Aber ich vermute mal, ihr kennt sowas Ähnliches, vielleicht auch umgekehrt, wenn jemand mich mit seiner Liebe überschüttet, dann kriegt der nächste Mensch, dem ich begegne, von mir auch ganz viel Liebe ab. Oder wenn jemand sehr großzügig zu mir ist, der nächste, mit dem ich zusammen bin, der kriegt dann ganz viel Großzügigkeit von mir ab. Und okay, worum geht's? Uns das zu holen von ihm und weitergeben zu lassen, weiterzugeben, und dann geht es weiter. Und das wäre wieder ein Stück Kultur, die Jesus von uns möchte, wozu er uns lockt. Denn tatsächlich sagt er in Johannes 13, 14 und 15, da haben wir noch eine Folie, ein neues Gebot gebe ich euch, und das ist jetzt eben nicht Johannes, sondern es ist Jesus, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und tatsächlich ist diese Liebe untereinander in der Jerusalemer Urgemeinde am Anfang das, was andere Menschen anzieht, wo Leute kommen, wo sie auch Gott erleben. Und es ist eine Art, Gott zu erleben durch die Liebe untereinander. Wenn jemand hier hineinkommt und danach beim Rausgehen wieder sagt, wow, so eine Liebe, das habe ich noch nicht so erlebt. Wie kann das sein, dass so unterschiedliche Menschen einander so begegnen? Und tatsächlich ist es ja etwas, was wir nicht selbst machen können, sondern was nur er in uns vollbringen kann. Und dazu sind wir eingeladen. Jesus, danke. Danke, dass wir zu dieser Liebe untereinander nicht eingeladen werden, ohne dass du uns deine Liebe schenkst und ohne dass wir zu dir kommen könnten mit all unseren Fehlern und Schwächen und unserer Sünde und du uns vergibst. Und Jesus, du kennst uns, du kennst unsere Schwachpunkte. Du weißt alles. Du weißt, wo wir diese Liebe untereinander nicht leben. Und jeder hat da unterschiedliche Punkte. Du weißt es. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns überführst. Jeden individuell. Und dass du uns dann diese Ehrlichkeit und diesen Mut gibst, zu dir zu rennen und um Vergebung zu bitten. Und auch einander um Vergebung zu bitten, damit deine Liebe fließen kann. Und danke, Jesus, für all das, was wir schon erlebt haben, von dieser Liebe, von dir und dieser Liebe untereinander. Mach weiter, Herr. Hier sind wir, vor dir. Amen.